Leonardos Flugobjekte. Schon immer waren die Menschen besessen vom Traum zu fliegen. Man kann diesen Wunsch über Jahrtausende nachverfolgen. So wird zum einen Gottheiten die Fähigkeit, sich in die Lüfte zu erheben, verliehen und in der griechischen Mythologie wiederum in der Sage von Daedalus und seinem Sohn Ikarus davor gewarnt, es den Göttern nachzutun. Zudem handeln verschiedene Erzählungen immer wieder von magischen Gegenständen wie dem fliegenden Teppich aus Tausend und einer Nacht. Im 15. Jahrhundert gab es einen genialen Erfinder, der vom Flug der Vögel ebenso fasziniert war wie schon viele vor ihm. Sein Name? Leonardo da Vinci. Den meisten ist er als Künstler bekannt, doch er war auch ein begnadeter Ingenieur. Leonardo da Vinci wurde am 15. April 1452 in Vinci nahe Florenz geboren. Als uneheliches Kind blieb ihm eine formelle Ausbildung verwehrt, weshalb sich Leonardo Zeit seines Lebens als ungelehrt bezeichnete. Da er schon früh ein Talent fürs Zeichnen zeigte, gab sein Vater, ein Florentiner Notar, ihn als Lehrling in die Werkstatt des Künstlers Verrocchio nach Florenz. Leonardo begegnete während seiner Ausbildungszeit vielen namhaften Künstlern und eignete sich ein breites Wissen an. Mit der Ingenieurskunst kam er in Berührung, als Verrocchio den Auftrag erhielt, die Kuppel des Florentiner Doms mit einer goldenen Kugel zu bestücken. Mit 30 Jahren sehnte sich Leonardo nach einer Umorientierung und bewarb sich daher am Hof des Mailänder Herzogs Ludovico Sforza. Sein Bewerbungsschreiben ist bis heute überliefert und enthält vor allem Entwürfe für militärische Maschinen. Denn er bewarb sich nicht als Maler, sondern als Militäringenieur. Ein in der damaligen konfliktreichen Zeit aussichtsreicher Beruf. In Mailand richtete Leonardo jedoch erst einmal vor allem Feste aus und amüsierte die Hofgesellschaft mit Rätseln. Seine Erfindungen galten zu der Zeit vordergründig der Unterhaltung. Doch neben seinen Aufgaben am Hof beschäftigte sich Leonardo auch mit seinen anderen vielfältigen Interessen, so auch mit den Grundsätzen des natürlichen Fluges und wie sich diese auf den Menschen übertragen ließen. Doch was unterschied Leonardo in seinem Vorhaben von all jenen anderen Träumern über die Jahrhunderte vor ihm? Nun, Leonardo war der Auffassung, man müsse seine Hypothesen mit wissenschaftlichen Untersuchungen stützen. Er war also ein Vorreiter der wissenschaftlich-empirischen Methodik. Dazu aus seinen Schriften: Aber erst werde ich einige Versuche machen, ehe ich weiter vorgehe, weil meine Absicht ist, zuerst das Experiment vorzubringen und damit der Ursache zu zeigen, weshalb selbiges Experiment gezwungen ist, in solcher Weise zu wirken. Und dieses ist die wahre Regel, wie die Erforscher der Wirkung vorgehen müssen. Zudem besaß er nicht nur die Gabe der feinen Beobachtung, sondern dokumentierte all seine Beobachtungen und Untersuchungen mit detaillierten Notizen und Skizzen. Mehr als 20.000 Seiten sollen es gewesen sein, zusammengefasst in diversen Notizbüchern. Im Verlauf der Geschichte gelangten sie auf langen Wegen unter anderem nach Paris, Mailand und Windsor. Dort kann man sie heute bestaunen. Sie zeigen, wie intensiv Leonardo sich mit der ihn umgebenden Natur auseinandersetzte und daraus Schlüsse für seine Erfindung zog. Dazu schrieb er: Obwohl das menschliche Genie in verschiedenen Erfindungen mit verschiedenen Mitteln zu einem und demselben Ziel antwortet, wird es nie eine Erfindung weder schöner, noch leichter, noch kürzer als die der Natur finden, weil in ihren Erfindungen nichts fehlt und nichts überflüssig ist. Um dem Geheimnis des Flugs auf die Spur zu kommen, beobachtete und skizzierte Leonardo verschiedene flugfähige Tiere, darunter eine Libelle und eine Fledermaus, aber auch einen fliegenden Fisch, also ein Geschöpf des Wassers, der seine Flügel für die Bewegung im Wasser und in der Luft gleichermaßen gebrauchte. Das trieb ihn zu einer Analogie zwischen dem Wasser und der Luft an. Indem er das Verhalten des einen greifbaren Stoffes beobachtete, konnte er daraus womöglich Gesetzmäßigkeiten zu einem nicht greifbaren Stoff ziehen. Lassen Sie mich das am Beispiel der Luftschraube verdeutlichen, die heutzutage auch häufig als Leonardos Helikopter bezeichnet wird. Die Idee der Schraube, die sich in das Wasser hineinbohrt, hatte schon Archimedes von Syrakus, rund 250 vor Christus, und auch Leonardo griff sie auf. Dazu stellte er die Hypothese auf, dass sich Luft komprimieren ließe, wenn auf sie nur genügend Druck ausgeübt wird. Die Komprimierung verleihe ihr körperliche Dichte, weshalb sich die Luftschraube in die Luft hineinbohren könne, wie die Schraube des Archimedes im Wasser. Dafür müsse sie nur schnell genug angetrieben werden. dazu aus seinen Aufzeichnungen. Wenn dieses Instrument in Schraubenform gut gemacht ist, das heißt aus Leintuch und seine Poren mit Kleister verstopft, und wenn man es dazu bringt, sich schnell zu drehen, so stellt sich heraus, dass diese Schraube in der Luft als Flügel wirkt und sehr hoch steigt. Dem Problem des Antriebs widmete sich Leonardo allerdings nicht mehr. Wie viele seiner Projekte brach auch dieses vor der Fertigstellung ab. Das brachte seine Auftraggeber nicht selten zur Weißglut. Aber angenommen, das Problem des Antriebs wäre gelöst, hätte sich die Flugschraube dann in die Luft erhoben? Die Direktorin des Leonardo-Museums in Mailand kam bei verschiedenen Antriebsszenarien zum selben Ergebnis. Nachdem sich die Schraube kurz in die Luft erhoben hätte, wäre sie anschließend abgestürzt. Denn ihr fehlte der Heckrotor moderner Hubschrauber, um die Drehbewegung auszugleichen. Jedem hartgesonnenen Piloten wäre nach kurzer Zeit ganz flau in der Magengegend geworden. Und obwohl Leonardo den Luftwiderstand richtig beobachtete, ist es nicht sein Prinzip des sich in die Luft hineinbohrens, das Objekte fliegen lässt, sondern das spezielle Profil der Tragflächen von Flugzeugen und Hubschrauberrotoren oder der Flügel von Vögeln, das zum sogenannten dynamischen Auftrieb führt. Die Luft strömt unter dem Flügel schneller hindurch als darüber und drückt das Objekt nach oben. Leonardo hat diesen Auftrieb zwar an verschiedenen Vögelflügeln beobachtet und sogar eine Skizze dazu erstellt, allerdings nicht die entscheidenden Schlüsse zur Konstruktion seiner Fluggeräte gezogen. Doch seinen Nutzen hatte die Flugschraube doch noch, wenn auch erst 450 Jahre später. Als der russische Flugingenieur Igor Sikorsky in den 1940er Jahren den ersten lenkfähigen Hubschrauber entwarf, soll er sich in Erzählungen nach von Leonardos Zeichnung inspiriert haben. Eine der bekanntesten Zeichnungen Leonardos zeigt seine Studien zum Flug der Vögel und wie sich die Körper der Tiere in verschiedenen Flugmanövern verhielten. Doch als Vorbild für seine Konstruktion wählt er die Fledermaus. Denn das Gewebe ihrer Flügel sei, im Gegensatz zu den Federn der Vögel, nicht luftdurchlässig und somit stabiler. Darauf folgt die Aufforderung: Seziere die Fledermaus und halte dich bei der Anordnung des Instruments an sie. Und zum Aufbau der Flügel heißt es weiter: Erinnere dich daran, dass dem Vogel, also dem Fluggerät, nichts anderes als die Fledermaus nachahmen muss, doch nur so die Stoffbahn einen Rahmen bilden und genauer eine Verklemmung des Rahmens bilden, der die Flügel leitet. Da Leonardo sehr nah an der Natur konstruierte, ist es kein Wunder, dass es sich bei seinen Entwürfen um Ornithopter handelte, also Maschinen, die vorsahen, dass sich der Pilot durch das Auf- und Abschlagen von Flügeln in die Lüfte erhob. Eine Maschine, an der Leonardo seine Hypothesen zur nötigen Beschaffenheit von künstlichen Flügeln testete, trägt passenderweise den Namen Flügeltester. Die Skizzen zu seinem Entwurf besagen, dass die Maschine in der Lage sein soll, eine Platte von ca. 68 Kilogramm zu heben. Dies entspricht seinen Planungen nach dem Gewicht der Maschine und des Piloten. Um es zu heben, müssen die Spannweite der Flügel und die Kraft des Menschen genügen. Auch hier setzt Leonardo auf seine Hypothese, dass Luft komprimierbar ist. Deshalb muss der Flügel so geformt sein und bewegt werden, dass die verdichtete Luft nicht zu anderen Seiten entweicht. In diversen Entwürfen stattete Leonardo seine Piloten dann mit ähnlichen Flügeln aus und ließ sie mal senkrecht stehen, mal horizontal liegen. Meistens wurden die Flügel durch die Beine der Piloten angetrieben, in denen Leonardo eine große Kraft sah. Doch Berechnungen zufolge könnte ein Mensch nicht die benötigte Kraft aufbrauchen, um die Maschinen mit dem eigenen Körper anzutreiben. Auch hatte Leonardo ein entscheidendes Detail übersehen. Die Knochen von Vögeln sind im Gegensatz zu denen von Menschen hohl, was ihr Eigengewicht stark vermindert. Als Leonardo klar wurde, dass er mit seinen Ornithoptern keinen Erfolg haben sollte, wendete er sich dem Gleitflug zu. Nahe Florenz, am Monte Ceseri, erinnern Gedenkplatten an Leonardos Flugversuche an diesem Ort. Ein Freund von ihm, Tommaso Massini, soll einen von Da Vinci entworfenen Gleiter getestet haben, einige Meter durch die Lüfte geglitten sein und sich bei der Landung allerdings ein Bein gebrochen haben. Es finden sich Notizen zu dem Vorhaben in Leonardos Schriften. Der große Vogel wird seinen ersten Flug vom Rücken seines großen Schwans nehmen, dadurch das ganze Universum mit Staunen erfüllen, alle Schriften mit seinem Ruhm füllen und seinem Geburtsort ewigen Ruhm einbringen. Mit dem großen Schwan ist Monte Cesari gemeint und der große Vogel entspricht dem Gleiter. 500 Jahre nach dem Flug wurde dem Piloten Tommaso Masini zu Ehre in seiner Heimatstadt Peretola eine Marmorplatte gewidmet. Doch entgegen der Legende ist es zweifelhaft, dass sich der Flug jemals zugetragen hat. Trotz all seiner theoretischen Überlegungen nahm Leonardo Forschern zufolge von praktischen Versuchen Abstand. Für ihn, der die Natur so intensiv beobachtete, war es letzten Endes wichtiger zu verstehen, wie man den Flug der Vögel auf den Menschen übertrug und nicht die Menschen über seine Natur zu erheben. 2003, knapp 500 Jahre nach dem Entwurf, wurde Leonardos Gleiter rekonstruiert. Die Konstruktion musste dabei angepasst werden. Wie in all seinen Entwürfen sollten auch in diesem die Flügel einzeln beweglich sein und vogelähnlich flattern können. Doch durch die Trennung der Tragflächen wäre nicht genug Auftrieb gegeben, weshalb die Konstrukteure sie anpassten und aus zwei Schwingen eine machten. Nun ähnelte Leonardos Flugmaschine einem modernen Gleiter. Die britische Drachenfliegerin Judy Leiden wagte an einem stürmischen Tag den Flug. Und siehe da, es war ihr möglich, mit der Konstruktion durch die Lüfte zu gleiten.